Jeder hat so seine Schlüsselmomente im Leben. Bei mir war es die Begegnung mit Drafi Deutscher. Er sang damals Guardian Angel, ein Hammerhit, der so gut funktionierte, dass er ihn mit Nino De Angelo und Jenseits von Eden auch gleich nochmal auf Deutsch produzierte und der damit ebenfalls 7 Wochen auf Platz 1 in den Charts war. Dieser Titel brachte dem Musikverlag Millionen ein. Deshalb kam Drafi in der Hierarchie bei uns gleich hinter dem lieben Gott. Hätte man ihn selbst gefragt, hätte er sicherlich geantwortet, ich bin der liebe Gott. Wenn er auf 10 Minuten mit laufendem Taxameter in der Hallerstraße vorbeischaute, um Geld für Spielcasino abzuholen, dann war das, als wenn ein Hurrikan durchs Büro fegte. Gib mir Schotter, ich hab gerade eine Glücksträhne. Wer schlau war, legte schnell seine Arbeit nieder, rief großer Drafi, großer Drafi, großer Drafi. Alle Sekretärinnen kniffen reflektorisch die Beine zusammen, bevor er ihnen mal wieder ungeniert unter den Rock fassen konnte. Wer nicht schlau war, so wie ich, telefonierte weiter. Ja, okay, ich schick dann da meine Demokassette. Weiter kam ich nicht. Drafi hatte mit einem Ruck alle Kabel aus der Wand gerissen und sagte, wenn ich hier reinkomme, wird nicht telefoniert, kapiert? So war Drafi. Hatte er beim Zocken gewonnen, kam er 2 Stunden später wieder, schmiss mit dem Geld nur so um sich rum und steckte wahllos einer Sekretärin mal eben 5000 Mark in den Ausschnitt. Hatte er aber am nächsten Tag seinen Gewinn wieder komplett verzockt, stand das Taxi erneut vor dem Haus in der Hallerstraße 40 und Drafi ging die Sekretärin suchen, um die 5000 Mark wieder zwischen ihren Titten herauszufischen. Gib mir mal mein Geld zurück, ich brauch das jetzt. Alle krochen vor ihm zu Kreuze und behandelten ihn mit einem Maximum an Respekt. Selbst wenn er aufs Allerübelste rumpöbelte, ihr Wichser, ihr Penner, ihr Schlampen, ihr Arschlöcher, so ging das nur. Das ist leider die große Krankheit dieser Branche. Wenn du einen Hit hast, dann hast du Narrenfreiheit. Du darfst dem Chef einen großen Haufen auf den Schreibtisch setzen und kannst davon ausgehen, dass er dir sogar noch das Klopapier reicht. Ich hatte in meinem Leben noch keinen so durchgeknallten Typen kennengelernt wie ihn. Ein hochtalentierter Komponist, ohne Frage, aber einer, der sein Gehirn versoffen und sein Talent durch die Nase geschnupft hatte. Ich fand das abstoßend, wobei ich denke, die Antipathie beruhte auf Gegenseitigkeit. Für ihn war ich ein studierter Spießer, ein Fremdkörper. Ich konnte sehen, wie er dachte, was hat der Knallkopf hier zu suchen? Wahre Musiker zertrümmerten seiner Ansicht nach den Auftritten das Hotelzimmer und krepierten mit 50 an Leberzirrhose. Und ich wiederum wusste nur das eine. Dieter, du willst alles, nur nicht werden wie Drafi. Noch ein anderer Künstler aus dieser Zeit ist der lebendige Beweis dafür, dass diese Berufssparte mit ihrem Geld und Erfolg nicht umgehen kann. Karrieren von Millionär zum Tellerwäscher sind an der Tagesordnung, wie zum Beispiel bei Günter Gabriel. Mitte der 70er hatte er durch »Hey, hey, hey, Boss, ich brauch mehr Geld« oder »Komm unter meine Decke« und als Produzent von Juliane Werding »Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst« einen Irrenlauf. Er musste seine Kohle quasi mit der Mistgabel in den Tresor schaufeln. Doch von 1 Million, die er verdiente, gab er auch gleich 1,5 wieder aus. Heute sitzt Gunther auf einem Hausboot und könnte Postkarten schreiben an Drafi, der im Wohnwagen haust. Nach einem Konkursverfahren stottern jetzt beide in Raten ihre Schulden ab. Diese frühen Einblicke in die Branche prägten mich unheimlich. Ich schwor mir etwa 100.000 Mal, Mensch Dieter, wenn du mal Geld bekommst, dann passt du auf, dann machst du nicht diese Fehler. Erika und ich waren nun schon fast 7 Jahre zusammen. Sie war 25 und wollte heiraten, ich nicht. Beinahe täglich stritten wir. Ich liebte sie zwar, aber ich wollte weiter flattern, mich noch nicht festlegen. Jeden Abend gab es Heulerei und Unfriede. Wenn ich nach Hause kam, guckte ich in ihre Flunsch. Das Dauergenerve setzte mir tierisch zu. Ich musste unbedingt wieder einen klaren Kopf kriegen, denn so konnte ich unmöglich eine Nummer 1 schreiben. Ein Kumpel lieferte mir die Idee zu einer Ehe-Light-Version. Dieter, hatte er mir gestanden, so richtig sicher bin ich mir auch nicht. Aber heiraten hat viele steuerliche Vorteile. Für den Fall der Fälle machen wir halt einen Ehevertrag. Das überzeugte mich. Mensch, Erika, flötete ich. Eigentlich hast du recht. Ist eine super Idee, das mit dem Heiraten. Da können wir sogar Geld sparen. Wir müssen nur kurz vorher zum Notar. Am 11. November 1983, der Himmel hing voller Wolken, rannten wir in meiner Mittagspause zum Anwalt schräg gegenüber vom Musikverlag und kritzelten unsere Unterschriften unter den Ehevertrag. Anschließend düsten wir so, wir waren Jeans, Stiefel, Wollpullover, ganz normal angezogen, zum Wandsbecker Standesamt. Keine Verwandte, keine Freunde, keine Kamera. Unser Schritt in die amtliche Zweisamkeit dauerte 10 Minuten. Erika meinte nachher trocken, der 11.11. Na, hoffentlich hast du dir diesen Tag nicht ausgesucht, weil Karneval anfängt. Mittlerweile war ich 29 und langsam wurde es ziemlich eng für meinen großen Masterplan, bis 30 Millionär und ganz berühmt zu sein. Dafür wusste ich, was man in meinen Grabstein gravieren würde. Das ist der Mann, der 4 Millionen No-Names produzierte. Er schreckte vor nichts zurück, selbst Elmar Gunsch musste für ihn singen. Dabei, ich verdiente gar nicht schlecht. Nach 10.000 Mark Bonus im ersten Jahr Musikverlag kassierte ich im dritten schon 40.000 und jetzt im fünften bereits 250.000. Und wann immer irgendein Radiosender zwischen Husum und Hintertupfing einen Song von mir auf den Plattenteller legte, waren das schnelle 10 Mark dazu. Aufführungsgebühr nannte sich das. Ich hätte also eigentlich ziemlich zufrieden sein können, ich war es aber nicht. Um mich herum traten alle nur auf die Bremse. Erika war wie immer aus der Abteilung, praktisch denken, sehr geschenken. Mensch, Dieter, dann geh doch endlich zurück zu deinem Vater in die Baufirma. Da hast du ein gemachtes Nest, da bist du doch schon Millionär. Da brauchst du dir um die Zukunft keine Sorgen mehr zu machen. Auch mein Chef machte mir aus seiner Sicht verlockende und attraktive Vorschläge. Dieter, solange du hier keine goldenen Löffel klaust, kannst du bis zur Rente bleiben. Ich sah nur Hosenträger, Bauch und die Dritten in einem Glas mit Correga-Tabs neben mir. Immer noch hatte ich diesen Traum, mittlerweile eine fixe Idee, englischsprachige Songs zu produzieren und damit den internationalen Durchbruch zu schaffen. Bei den Betonköpfen in den Plattenfirmen stand zwar Tod durch Erhängen auf alles, was nicht in Deutsch getextet war. Aber ich war felsenfest davon überzeugt, dass der große Wurf nur mit Klängen aller »I want your heart, come let us start« gelingen könnte. Die waren die Schlüssel zu einer Traumvilla mit Flamingoteich in Beverly Hills. Während die deutsche Variante »Ich will dein Herz, komm, lass uns starten« nur für eine Tür zu einer Doppelhaushälfte in Wuppertal reichte. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste und nicht ahnte, die Zeit der Ernte war gekommen. Was ich für eine Sackgasse hielt, war im Prinzip eine Warteschleife. Verschiedene Projekte, die ich 1983 angeleiert hatte, sollten im nächsten Jahr pralle Früchte tragen.